auf dem Gebiet der DDR war überall die Stimmung, etwas Neues aufzubauen. Ob links, ob rechts oder sonst irgendwas. Alle wollten sie etwas machen. Es ging eine richtig kleine Bombe los. Und wir hatten halt ziemlich schnell die Häuser besetzt und waren somit Ziel für jegliche Leute, die irgendwie, was weiß ich, eine starke Führung wollten. Zum Beispiel eben halt Nazis, Faschisten oder eben Tooligans. Ne? Und die sahen halt diese Häuser, die bewohnt worden sind, diese völlig neue Kultur, die mit einem auf der Straße waren. Und das waren rote Tuch. Für das, was mir jetzt gerade passiert, was diese ganze Okkupation und so weiter, da bin ich sehr pessimistisch. Weil dieses System wollte ich nie. Alles, was ich gemacht habe in der Opposition und so weiter, wollte ich nie einen Kapitalismus haben, sondern ich wollte einen freien Sozialismus und keine Staatsdoktrin. Und es ist alles ganz anders geworden. Es ist schlimmer geworden zum Teil als vorher. Es bedeutet halt auf einmal, ja, um Geld zu kämpfen, was ich mir vorher nie vorstellen konnte.
Hoffnung, Konflikt und Pessimismus, das, was ihr hier eben gehört habt, das war eine historische Aufnahme, eine Aufnahme der Stimme von Silvio Meyer, ein junger Aktivist, der am 21. November 1992 in Berlin-Friedrichshain von Neonazis getötet wurde. Silvio Meyer war schon in DDR-Zeiten in der linken DDR-Opposition aktiv. Er war ein Aktivist der offenen Arbeit, er beteiligte sich an der Umweltbibliothek und in der Kirche von unten. Nach dem Wendejahr 1989 wurde Silvio Meyer dann aktiv in der Hausbesetzerbewegung. Und um mehr über diese Zusammenhänge und über die Ermordung von Silvio Meyer zu erfahren, freue ich mich jetzt, Dirk Molt am Telefon begrüßen zu können. Dirk Molt ist Historiker, er lebt in Berlin und hat sich insbesondere auch mit der Berliner Stadtgeschichte auseinandergesetzt. Guten Morgen, Herr Molt.
Hallo, guten Morgen.
Ja, wenn wir ein wenig die Geschichte dieses jungen Menschen Silvio Meyer nachverfolgen, dann ist es ja zunächst sinnvoll, einen Blick auf Berlin in den letzten Jahren der DDR zu werfen. Also Silvio Meyer ist im Jahr 1986 nach Berlin-Friedrichshain gezogen. Was hat denn möglicherweise in dieser Zeit einen jungen Menschen dazu bewogen, nach Berlin-Friedrichshain zu ziehen? Also was hat Ost-Berlin und insbesondere Friedrichshain damals ausgemacht?
Naja, Berlin war die Hauptstadt der DDR und Berlin hatte immer ein paar mehr Freiheiten. Also Berlin war im Schaufenster, war sozusagen das Schaufenster der DDR und da gestatteten die Oberen durchaus mehr Dinge, die in anderen Gegenden gar nicht so erlaubt gewesen sind. Dazu kommt natürlich, dass Großstädte mit ihrer Anonymität und ohnehin mit ihrem Erneuerungspotenzial und so weiter ganz große Magnete sind, die junge Leute anziehen, die aus kleineren Städten oder von Dörfern kommen, wo sie eben anfangen anzuecken und praktisch sich nicht verwirklichen können.
Nun hatte ich schon gesagt, Silvio Meyer war ein Aktivist der offenen Arbeit, gehörte zur Bewegung Kirche von unten und war aktiv in der Umweltbibliothek. Wenn man heute die Stichwörter Kirche und Umweltbibliothek hört, dann bringt man heute nicht unbedingt damit was in Verbindung, was mit Hausbesetzung oder mit linker Bewegung zu tun hat. Offene Arbeit, Kirche von unten, was für eine Rolle haben diese Räume oder solche Projekte in der DDR gespielt?
Das Dilemma ist, dass der Begriff links nicht definiert ist. Das ist es einfach. Und zwar, Sie können sagen, dass der Stalinismus ein linkes System war. Sie können sagen, dass die Gulags ein linkes System war, was auch linke Leute eingesperrt hat. Das ist einfach ein Widerspruch in sich. Natürlich ist es so gewesen, dass wir damals, genauso wie im Mittelalter, sich die Menschen nicht von Gottesvorstellungen lösen konnten, genauso wenig konnten wir uns in der DDR und in den ersten Jahren danach nicht von Sozialismusvorstellungen lösen. Und das hat das damals ausgemacht, was wir getan haben. Also wir waren, ohne groß darüber zu reden, dezidiert Anhänger eines freien Sozialismus. Wir wollten eben diesen Parlamentarismus nicht haben. Wir waren davon nicht überzeugt gewesen. Und auch die wenigen Pfarrer und Diakone, die sich mit uns solidarisch zeigten und mit uns was zusammen machten in der DDR, in den Kirchen, die waren genauso. Also man kann nicht sagen, dass wir da auf Menschen gestoßen wären, weder bei ihnen noch anderswo, die gesagt haben, wir wollen das System der Bundesrepublik haben. Das gab es einfach nicht.
Das hat man ja eben auch gehört in der Aussage von Silvio Meyer. Mich würde nochmal interessieren, offene Arbeit und Kirche von unten, was das sozusagen für Räume gewesen sind, was die für eine Rolle gespielt haben.
Räume nicht unbedingt. Die offene Arbeit gab es in der DDR in verschiedenen Orten, in verschiedenen Ausrichtungen. Das ist jetzt, also da kann man ganz viel lange erzählen drüber. Die sammelte sozusagen, oder in ihr kamen Jugendliche zusammen in Kirchengemeinden, die nicht hundertprozentig nur aus der Kirchengemeinde kamen, wo diese Treffen stattfanden. Also es war eben offener. Und dann gab es eben offene Gemeinden, die sich auch inhaltlich sehr stark öffneten und die eben sehr stark von einem Pfarrer oder Diakon geprägt waren. Und es gab eine offene Arbeit, dazu gehörten wir. In Halle gab es das, glaube ich, auch. Die haben wir mit offenen O geschrieben und das war wie so eine Personalgemeinde. Da haben wir gesagt, wir verwalten uns selbst, also wir brauchen jetzt keinen, der über uns bestimmt. Aber wir haben natürlich auch Räume, als Personalgemeinde Räume bei der Kirche beansprucht und haben die, naja, ich würde mal sagen, nee, also bis Ende 1988 nicht gehabt in Berlin.
Und sozusagen offene Arbeit war ja in dem Sinne auch, glaube ich, was Besonderes, als dass ja sozusagen kirchliche Räume gewesen sind, die so ein bisschen sozusagen von dem Repressionsdruck freigestellt waren, der ja auch auf der linken Opposition gelastet ist.
Ja, na, ich glaube, dieser Begriff linke Opposition in der DDR, der ist einfach, das hängt an diesem Begriff links. Das ist nicht definiert und da rutscht man ganz schnell in vollkommen falsche Klischees rein. Also ich würde mal sagen, wir einigen uns auf nur Opposition und die war sozialismusaffin. Und das hat aber, muss nicht gleich links heißen. Und die Räume, die es da gab, waren extrem wenig und es waren eben, also da sammelten sich Leute, die kritisch waren, die, weiß ich auch, subkulturell waren, also zuerst in der Hippie-Bewegung, später dann ab Anfang der 80er Jahre auch Punks. Auch in der Umweltbibliothek, auch in anderen Umweltbibliotheken in der DDR, also in Jena zum Beispiel, waren eben Leute, die ja so langhaarige waren, Freaks, die ja durch die Gegend trampten und so, die eben ja verbotene Literatur bereitstellen wollten. Das waren so eine kleinen, auch sehr stark anarchistisch geprägten Zirkel. Man verstand sich sehr schnell, man hatte ein gleiches Level, man hatte irgendwie auch eine Art, miteinander umzugehen, was viel lockerer war. Man ermöglichte sich dann auch gegenseitig was. Und das fanden einige in der Kirche, einige Pfarrer interessant und die haben gesagt, gut, okay, wir lassen uns mal drauf ein, wir machen was mit euch. Aber das war nicht generell so. Das war nicht so, dass die Kirche sozusagen der Hort der Freiheit gewesen ist. Das ist ein falscher Eindruck. Die Gläubigen in der DDR waren auch nur DDR-Bürger, das muss man einfach sagen. Ja.
Dann kam im Jahr 1989 der Mauerfall und dann im Anschluss die Wiedervereinigung, eine Entwicklung, mit der viele Bürgerinnen und Bürger der DDR damals nicht gerechnet hatten. Mauerfall und Wiedervereinigung?
Keiner hat damit gerechnet. Entschuldigung.
Genau, sozusagen diese Ereignisse, Mauerfall und Wiedervereinigung, die hatten ja dann ganz unterschiedliche und komplexe Folgen. Und es hat sich da insbesondere auch in Berlin was verändert. Unter anderem setzte in dieser Zeit ja in Ostberlin ein explosiver Aufstieg der Hausbesetzerbewegung ein. Wie ist es denn dazu gekommen? Was können Sie darüber berichten?
Na, das ist in meiner Erfahrung so, wir haben ja vorher schon in besetzten Wohnungen gelebt. Hat es übrigens auch in Halle gegeben, dass die Leute, die Wohnungen suchten, sich Wohnungen aussuchten, die schlecht vermietbar waren und die Wohnungsbaugesellschaften, also damals hießen ja kommunale Wohnungsverwaltungen, die waren nicht in der Lage, das durcheinander zu überblicken. Und dann fingen eben an, die Leute selbst Wohnungen zu besetzen, bauten sie aus und haben sie auch legalisiert bekommen. Also das war nicht immer verboten. Man war da ganz glücklich über diese Eigeninitiative, weil dann eben der Druck von dem Wohnungsmarkt genommen wurde. Und dann war es so, da gab es eine Situation im Dezember 1989, gab es ein besetztes Haus in der Schönhauser Allee. Und wir haben dann in der Schreinerstraße auch ein Haus besetzt und dann kamen noch ein paar andere mit dazu. Und wir haben erlebt, dass die kommunalen Wohnungsverwaltungen, jedenfalls bei uns war das so, in Friedrichshain mit uns gar nichts anfangen konnte und wollte. Also die mochten uns nicht. Und das war wir sind mit denen nicht vorangekommen, wir wollten Verträge haben. Und andererseits war es so, dass in West-Berlin, wo wir zum Teil unsere alten Leute wieder getroffen haben, die eben in den Westen gegangen waren, beziehungsweise auch neue Leute trafen, denen haben wir gesagt, Mensch, bei uns stehen irre viele Wohnungen leer, ganze Häuser stehen leer. Also müssen Sie sich vorstellen, es sind wirklich straßenzügeweise Häuser entmietet worden, um sie eben durchzusanieren. Das ging irgendwie nach den Vorstellungen der DDR-Bauleute nicht anders, dass man das eben immer so am Zug machte oder oft nur am Zug. Und diese Baustellen lagen da nieder und da sind dann die Leute reingezogen. Und dann ging das eben, na so, ich würde mal sagen, um den 1. Mai rum 1990 explodierte das geradezu. Also da war das schon so wirklich, dass die, ja, viele aus West-Berlin kamen und dann Häuser besetzten in Ost-Berlin.
Viele Menschen haben ja da gerade von dem Jahr 1990 auch als von dem kurzen Sommer der Anarchie gesprochen und wie wir das eben in dem Gespräch zur Mainzer Straße auch hatten, ist da ganz viel aufgebrochen und es schien ja für so einen Moment irgendwie ganz viel möglich zu sein. Aber das ist ja gleichzeitig auch verbunden mit einer anderen Entwicklung, die uns auch dann führt ja zu der Ermordung von Silvio Meier. Wenn wir das an Silvio Meier festmachen, dann war der ja im Jahr 1987 auch beteiligt an der Organisierung so von so einem ganz legendären Punkkonzert in der Zionskirche, ein Konzert, das ja dann angegriffen worden ist von Neonazis. Wie ist es denn zu dieser Entwicklung gekommen? Also das ist ja dann eine Entwicklung, die auch schon vor der Wende angesetzt hat. Wie ja, kam der Neonazismus in der DDR auf?
Naja, Aufkommen ist nicht das richtige Wort. Ich gehe davon aus, dass es diesen Bodensatz, den es heute auch gibt, der jetzt zutage tritt, unter anderem mit Pegida und so weiter, dass es den auch schon in der DDR gegeben hat, nur dass es eben viel verschwiegener war. Aber man hat oft auf der Arbeit zum Beispiel gehört, wenn jemand sagt, oh, den würde ich glatt erschießen oder vergasen und so. Das waren damals übliche Ausdrücke, auch in der Polizei. Das traf man immer wieder an. Man hat es dann so hingenommen oder hat nicht drüber nachgedacht. Oder wenn ich den sehe, dann klappt mir das Messer in der Tasche auf. Das waren Redewendungen. Redewendungen, die angewendet wurden. Und daran konnte man sehen, dass mit der Toleranz nicht sehr weit war. Das brach dann zum Teil auf in den Mitte 80er Jahren, als dann eben so verschiedene Skinhead-Gruppen, das ist ja keine homogene Szene gewesen, ihre Frustration, dass es eben nicht so weiterging in der Gesellschaft, dass man sich nicht entwickeln konnte, dass man eben auch abgedrängt wurde, ja, dass man ducken musste, dass sie diese Frustration auf der Straße auszuleben versuchten. Und das war natürlich für viele cool, war, wenn man als Gruppe auftrat und die Leute hatten Angst vor einem und so. Das war zum Teil mit faschistischem Vokabular, also welche, die nicht drüber nachdachten, aber es gab auch welche, die waren schon wirklich dabei und waren überzeugt davon, dass das eben der richtige Weg sei, also dieser faschistischen Gedanken. Und dazu kam das auch noch, beim Fußball trat das immer wieder auf, auch schon in den 70er Jahren, und eigentlich hat die Polizei nichts gemacht dagegen. Die Staatssicherheit sah sich außerstande, weil eine ganze Menge aus ihrer eigenen Szene, also einerseits hatten die das ja, den Vernichtungsgedanken ja auch selbst verinnerlicht. Und das ist eine hochkomplexe Sache. Auch Kinder von denen traten dann als Rechtsradikale auf und die haben das nicht erkannt. Die haben einfach gedacht, naja, die gehen arbeiten, sehen ordentlich aus. Okay, wenn sie sich prügeln, haben wir ja früher auch gemacht und so. Und das konnten die nicht wahrhaben, dass sie damit eigentlich Systemfeinde und auch Menschenfeinde sich anerzogen haben. Ja, jetzt das Konzert in der Zionskirche ist auch nochmal eine eigene Geschichte mit Element of Crime und der Firma. Das wurde am Ende, also als das Konzert vorbei war, von ein paar Leuten überfallen, 30 oder 40. Sind doch nicht alle in die Kirche gekommen, die meisten blieben davor stehen. Hintergrund ist der, dass es eine Party gab bei den Rechten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war, Armee oder Ausreise oder so. Da hat man immer Partys, wurde sehr viel getrunken. Es waren noch welche aus West-Berlin mit dabei. Und dann hat man sich eben hochgeschaukelt, hat gesagt, wir zeigen euch mal, wie wir das machen und dann könnt ihr mal und so weiter. Fakt ist, an dem Abend sind die sehr schnell wieder aus der Kirche rausgeprügelt worden und standen dann noch als Gruppen rum. Die Polizei ist da nicht reingegangen, die hat gesagt, wir trauen uns da nicht rein oder würden sie da reingehen, so mit der rhetorischen Frage zurück. Die waren überfordert und wussten nicht, was sie machen sollten. Es gab eine Order, dass sie sich nicht provozieren lassen sollten. Für die war das nicht klar, wer da wer ist. Jedenfalls liest sich das so in den Protokollen. Und die Verfolgung, die erste Verfolgung setzte wirklich erst im benachbarten Polizeiabschnitt ein, als dort jemand, also der den einem Teil der Neonazis hinterhergefahren ist in der Straßenbahn, ist dann ausgestiegen, hat Polizeistreife angehalten, hat gesagt, diese Leute da haben ein Konzert überfallen und dann wurden die festgenommen. Also, aber das war wirklich dann schon außerhalb. Das ist ein längerer Prozess gewesen mit dieser Geschichte, wie die denn rechtlich aufgearbeitet wurde.
Sie haben jetzt in Bezug auf den Neonazismus in der DDR gesprochen von einem Bodensatz, der dann vor allen Dingen gegen Ende der DDR immer wieder aufgebrochen ist. Und das ist ja eine Auseinandersetzung, die sich dann gerade in der Wendezeit und in den Jahren danach auch nochmal enorm verschärft hat. Und Silvio Meyer ist ja gerade auch in einer Auseinandersetzung mit Neonazis ums Leben gekommen. Er ist in so einer Auseinandersetzung mit dem Messer erstochen worden von einem Neonazi. Das ist ja sozusagen ganz krass, wenn man sich überlegt, das ist sowieso eine Zeit, in der ganz viel passiert, in der auch ganz viel Konfliktpotenzial da ist, dann wird in Friedrichshain so ein junger Mensch erstochen auf offener Straße. Wie wurde denn mit diesem Ereignis umgegangen in Friedrichshain?
Naja, man muss es ja sehen, dass es eine ganze Kette an Ereignissen gab. Da gab es auch Rostock und Hoyerswerda, also Lichtenhagen, Hoyerswerda, in Mölln brannte das Haus. Das waren alles Ereignisse zur gleichen Zeit. Und Silvio war nicht der Erste, der umgebracht worden ist von Neonazis, sondern es war dann eben in einer Kette drin. Und für uns war das natürlich ein Schock, weil Silvio auch, ich sag mal, so ein Sympathieträger war. Der konnte Leute mobilisieren und so weiter. Im Grunde ist es wirklich so, man, so wie wir jetzt oder ich zumindest damit umgehe, es ist so eine Zeit gewesen, in der junge Leute ohne Grenzen völlig ausgeflippt sind. Also ich vergleiche das immer. In Berlin gibt es ein populäres Beispiel, die Gladow-Bande. Werner Gladow ist ein Krimineller gewesen, der völlig irrational, brutal versucht hat, immer sich zu bereichern in den 40er Jahren, in der Nachkriegszeit. Und diese Umbruchszeiten, wenn Jugendlichen eben keine Grenzen gesetzt werden, ich meine es jetzt positiv, also dass man ihnen nicht sagt, passt auf, es gibt ein paar Sachen, die man nicht machen sollte, nicht machen kann und so. Dann drehen die eben durch. Und das ist eben in diesem Fall auch erfolgt. Und es war ja nicht nur Silvio Meyer, es gab auch andere Jugendkriminalität. Und ja, es war eben nur ein Teil von dem Ganzen. Ja, es hat sich ja dann im Nachhinein diese Silvio Meyer-Demo immer gebildet, die dann jedes Jahr am Todestag demonstrierte. Eine Mahnwache fand immer statt. Und das hat sich so weit gehalten. Dieses Jahr ist zum ersten Mal ein Silvio Meyer-Preis vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg verliehen, der für Leute verliehen wird, die sich engagieren im Bezirk. Da geht es nicht nur um rechte Gewalt oder Antifaschismus, sondern welche, die zivilisatorisch irgendwas Neues auf die Beine stellen, die irgendwas Tolles machen oder so, die sollen damit geehrt werden. Der Preis, der wird nicht dotiert, gibt es kein Geld, sondern das ist nur ein Name und man kommt dann eben zusammen und feiert ein bisschen.
No, Sie haben jetzt auch von der Mahnwache gesprochen, die jedes Jahr stattfindet an dem Todesort von Silvio Meyer. Die hat gestern Nachmittag stattgefunden. Am Donnerstag, am 24. November, wird dieser Silvio Meyer-Preis verliehen werden. Und am kommenden Samstag findet dann in Berlin die Silvio Meyer-Demo statt, wie jedes Jahr. Was man auch noch ergänzen kann, ist ja, dass ja zum Beispiel auch eine Straße nach Silvio Meyer benannt worden ist, was ja sozusagen dafür spricht, dass das auch sozusagen in der Öffentlichkeit präsent ist. Inwiefern würdest du denn sagen, dass die Ermordung von Silvio Meyer und vielleicht auch eine Aufarbeitung, die damit verbunden ist, inwiefern hat das denn Friedrichshain und den Stadtteil tatsächlich geprägt?
Also ich kann jetzt nicht für den ganzen Stadtteil sprechen, das ist ein bisschen schwierig. Für mich war das ein sehr schwerer Schock und das hat lange gebraucht, um damit zurechtzukommen, dass die Straße umbenannt wurde. Also man kann immer so ein bisschen noch so am Rande erzählen, es gibt welche, die wollen auf den Zug raufspringen, die sagen, Silvio Meyer ist unser Held. Also das habe ich zum Teil, ich will jetzt wirklich nicht alle das um Gottes Willen da bezichtigen, aber es gab so ein paar bei der Linkspartei, die gesagt haben, Mensch, endlich unser linker Antifaschist, jetzt haben wir einen, den wir ehren können. Und dabei kommt eigentlich Silvio Meyer aus einer Protestkultur und Bewegung, die gegen den Vorläufer der Linkspartei aufgestellt war. Also da bin ich immer dafür, den Vorsicht walten zu lassen. Und wir haben auch sehr sorgfältig darauf geachtet, was auf dieser Tafel steht, also über dem Straßenschild, mit dem Silvio Meyer geehrt wird. Ja, es fällt mir ganz schwer zu sagen, dass das jetzt groß den Bezirk verändert hat. Aber es hat natürlich schon Einfluss genommen und Silvio Meyer ist kein Unbekannter in Friedrichshain. Also man kennt diesen Namen.